wenn die ganze Welt das dann irgendwann macht, weil die werden gucken ja alle auf Deutschland, ein Industrieland regenerativ zu versorgen. Das ist
schon eine große Wette gerade.
Das ist eine große Wette, die wir hier gerade machen. Ja. So ein Land wie Guatemala auf links zu drehen und sagen, wir sind jetzt autark, das ist keine Tat, das ist kein Industrieland.
Genau.
Aber Deutschland als Hochindustrienation auf links zu drehen, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja. Und man muss dazu sagen, und wir sind ein Land, wo man tatsächlich einen signifikanten Winter hat.
Ja, hallo. Diese heutige Folge, die ist eine besondere Folge. Besonders ist sie nicht nur, weil ich sie heute mal anmoderieren darf und Achim quasi eigentlich nur der Zuhörer ist und mich begleitet, sondern diese Folge ist auch eine Doppelfolge, weil wir haben einen guten alten Bekannten, also einen von mir guten alten Bekannten besucht. Das ist nämlich Holger Laudelei. Und Holger Laudelei ist quasi der Mr. Energiewende schlechthin. Das ist nämlich derjenige, der Balkonkraftwerke entdeckt, entwickelt hat und auch tatsächlich durch die VDE-Norm durchgeboxt hat. Und ich kenne ihn schon seit über 25 Jahren und wir haben mal so ein bisschen angefangen von der Pike auf, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, seine Energiewende, seine persönliche Energiewende in Ritterhude in seinem gallischen Dorf dann umzusetzen. Und dabei raus ist eigentlich eine ziemlich lange Folge geworden, die wir dann einfach mal in der Mitte teilen. Also, wenn dich das interessiert, dann hör rein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Alte, schöne Geschichten aus fast 25, vielleicht 26 Jahren Geschichte von Holger Laudelei zu hören. Viel Spaß!
Oben und unten, im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß.
So, hallo, herzlich willkommen beim Bauimpulse-Podcast Oben und Unten. Und ihr habt richtig gehört, es ist nicht der Achim am Mikrofon, sondern das bin ich, also Basti. Und Achim, der ist online zugeschaltet. Hallo Achim.
Ja, servus.
Achim, es gibt heute Besonderheiten. Ich habe tatsächlich wieder meine ganzen Sachen eingepackt, also wirklich wieder hier einen kompletten Umzugswagen befüllt mit der ganzen Technik und bin tatsächlich heute wieder unterwegs als quasi rasender Reporter, so kann man das mal vielleicht nennen. Ich bin tatsächlich nach Ritterhude gefahren. Das ist für denjenigen, der das nicht weiß, was das ist ungefähr so bei Bremen, so ganz grob, ne? So oben rechts, da findet man irgendwo so ein kleines gallisches Dorf, Ritterhude. Gallisch ist auch sehr gut, das ist nämlich genau mein Stichwort. Ich habe nämlich hier jemanden mir gegenüber sitzen, den ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Achim, ich habe von dir schon mal gehört, du sagst, ja, für dich heißt lange gefühlt immer so eine Handvoll, 5 Jahre. Dann habe ich schon mal kurz überlegt, wie viele Hände das denn nämlich dann eigentlich sind. Und ich bin da so bei 5 Händen angekommen, so ganz grob mal.
Also 25 Jahre. Ja,
korrekt. Neben mir sitzt nämlich der Mr. Energiewende. So wird er nämlich bei YouTube mittlerweile genannt. Nennt er sich, glaube ich, auch selber. Das ist Holger. Holger Laudelei. Hallo, Holger.
Ja, Basti, schön, dass du da bist. Ich kann nur sagen, die erste Stunde hätten wir aufzeichnen sollen. Ja. Ne?
Wir haben wieder über ganz alte Geschichten gesprochen.
Ja, genau. Du hast bei mir vor der Tür gestanden, da warst du noch nicht mal 18.
Genau, haben wir eben kurz kapituliert. 1997, Kammermarkt in Oldenburg. Genau. Der kleine Basti mit 17 Jahren begreift die große, 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 weite Welt, ja.
Du hast zu mir gesagt, ich will das können, was du kannst.
Ja. Können wir nachher mal feststellen, ob ich das auch tatsächlich kann. Das werden wir dann mal schauen. So, Holger, für die dich nicht kennen, vielleicht auch mag sein, dass es einige Leute gibt, so in den Energiesektor, glaube ich, brauche ich niemanden mehr das erklären, wer du bist, aber wir sind ja ein Bauimpulse-Podcast und da sind halt Handwerker unterwegs, die nicht unbedingt auch was vielleicht mit der Energiewende vielleicht zu tun haben, doch jetzt mittlerweile schon, ne, weil sie vielleicht Wärmepumpen einbauen müssen. Stell dich wieder ein Bundesthema erwischt. Ja, stell dich mal ganz kurz schnell mal vor, wer du eigentlich bist, was du machst.
Naja, mein Name ist Holger Laudelei, das hattest du ja schon gesagt, bin bei YouTube sehr bekannt und bin mittlerweile 46 Jahre selbstständig, bin Diplom-Ingenieur und habe ein paar Meistertitel und arbeite hauptsächlich im Bereich erneuerbare Energien und habe selbst ein Versuchsgebäude, Versuchsgewerbepark kann man ja sagen, mit deiner Hilfe, Bastian. Bastian hat nämlich bei mir die Diplomarbeit und die Masterarbeit gemacht und ich war dein Zweitprüfer.
Genau.
Und was wir da so auf die Beine gestellt haben und rausgefunden haben, das war schon legendär und ich lebe halt in einem Gebäude, was seit 25 Jahren quasi keine Energiekosten verursacht. Wir haben überhaupt keine Probleme. Wir fahren seit fast jetzt 30 Jahre, dieses Jahr 30 Jahre Elektroauto. Also ich bin ziemlich weit vorne, was die ganze Problematik der Zukunft anbelangt. Ja.
vor allen Dingen ist es jetzt ja vor allen Dingen, das ist jetzt ja gerade unsere Problematik. Ne? Also, als ich angefangen habe bei dir hier, da haben die Leute dich ausgelacht, glaube ich. Ne?
Naja, ich bin also, nicht nur ausgelacht worden, ich bin auch als Scharlatan beschimpft worden.
Stimmt.
Das hast du doch alles mitgekriegt.
Genau,
Lug und Betrug haben sie gedacht, das kann alles gar nicht sein, das gibt es überhaupt gar nicht. Man kann keine Gebäude bauen ohne Energiekosten.
Ja,
und mein erster Kredit bei der Kreissparkasse haben die gesagt, ja, wir geben dir nur den Kredit für den Rohbau. Und alles andere, das weißt du damals selber noch, haben wir nicht von der Kreissparkasse bekommen.
Ne? Ja, wollten die nicht bezahlen.
Ne? Nein, das war Unsinn. Man kann keine Gebäude bauen ohne Energiekosten.
Aber, und Achim, das kannst du nicht sehen, aber es gibt hier tatsächlich ein kleines Dokument, das hängt hier vorne am Eingang, das hat er sich als allererstes eingerahmt. Das ist deine Nebenkostenabrechnung.
Die Nebenkostenabrechnung aus dem Jahre 2003. Unten rechts steht die Abschlagzahlung. Da steht ein.
Ja, das kenne ich vom YouTube-Video. Das war das, wo die 1 steht, weil die 0 nicht ging.
Genau, die 0 ging nicht. Der Energieversorger konnte keine 0 machen. Und ich bin hier, muss man sagen, der Albtraum des Netzbetreibers.
Ja.
Mittlerweile lassen sie mich ja machen und es ist eben einfach nur geil.
Kurze Rückfrage. Also das ging nicht darum, das Gebäude mit Nicht-Energiekosten zu bauen, sondern zu betreiben.
Ja, das hat keiner so richtig geglaubt und wir haben es dann halt in den Abrechnungen bewiesen. Mittlerweile haben wir hier natürlich ganz andere Abrechnungen. Das Gebäude ist längst im Plus. Das Gebäude hat sich selbst verdient. Meine Frau und ich, wir leben hier, meine Familie, wir leben hier, wir arbeiten hier. Wir haben keinerlei Energiekosten und wir haben es fürs Wohnen letztendlich auch nichts bezahlt, weil wir in einer eigenen Gewerbeimmobilie wohnen. Wir haben auch eine Wohngenehmigung hier im Gewerbegebiet. Also ich denke mal, dass wir doch alles richtig gemacht haben.
Das stimmt.
Ich hab eine Frage. Ihr habt vorher gesagt, ihr habt zusammen was rausgefunden damals.
Ja,
also, war das das? Oder
ja,
was war
ja, das?
Das
waren, Basti hat bei mir, wie gesagt, die Diplomarbeit oder damals, so war es der erste Bachelor, ne?
Nee, Diplom.
Du hast nur Diplomarbeit. Ja, genau. Ne? Du hast eine Diplomarbeit. Ja. Und ich bin selber dabei, meine eigene Doktorarbeit zu schreiben. Die ist quasi, sie liegt hier rechts in der Schublade. Ich muss mich nur mal drum kümmern.
Schon seit 20 Jahren drum kümmern?
Ja, leider. Und wir hatten eine Aufgabe. Wir sollten rausfinden, wie weit ist die ganze Baugeschichte? Was kann man regenerativ machen? Und da haben Basti und ich uns hingesetzt und haben uns wirklich Dinge überlebt. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern. Wir wollten rauskriegen, wie weit müssen wir bei, ich habe nahe Passivhausstandard für die es wissen, also 35 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter, die du ausgerechnet hattest. Und in dem Büro, wo wir jetzt sitzen, haben wir das Büro im Winter so weit runtergekühlt, dass man hier nur noch im Parker sitzen konnte. Und wir wollten feststellen, wie tief geht die Temperatur in die Wand, kannst dich noch erinnern.
Genau, also, und wie lange brauchen wir wieder zum Aufheizen?
Genau,
also wir haben Sensoren hier an die Wände geklebt, also ganz
das war irre,
ganz
was wir alles
schaffen.
Ja. Und dann gibt es noch eine Anekdote, wir hatten dann eine Firma, die wollte in Passivhaus oder in den Niedrigenergiehausbaustandard einsteigen. Dann haben wir beide zusammen eine Excel-Tabelle für die Vertriebler entwickelt, wie muss man Gebäude in Zukunft bauen. Wir hatten die Firma da, die haben unsere Beratung auch bezahlt, wir haben das damals sehr, sehr gut bezahlt bekommen. Und dann rief mich irgendwann der Chef von der Bude an, ja, Herr Lodler, es würden wir gerne übernehmen alles. Das sind geniale Vorschläge, die Sie da haben. Aber unsere Vertriebler sagen nein, dann hauen die alle ab. Keiner wollte das damals machen. Was heute Standard ist, haben wir damals entwickelt und haben das auch so zum Laufen gebracht und haben das hier eben auch bewiesen in diesem Gebäude. Ne?
Die wollten das nicht haben, weil sie gedacht haben, das glaubt keiner oder
was. Ja, die Vertriebler wollten sich nicht umgewöhnen, das war damals das Problem. Ne? Mhm. Wollten sich nicht damit beschäftigen. Wir hatten alles drin, immer bei uns konnte man in der Excel-Tabelle ankreuzen, Photovoltaik, Speicher hatten wir noch nicht drin, das war ja noch nicht so weit.
Das war noch nicht so weit, aber Grauwassernutzung wir waren sogar sehr optimistisch und haben gesagt, Windenergie funktioniert auch.
Ja, da waren wir noch optimistisch. Ich habe es dann irgendwann bewiesen, dass es nicht geht im kleinen Windanlagenbereich.
Ja.
Das kann man komplett knicken, aber wir hatten das alles ankreuzbar und die Vertriebler hätten nur mit der Excel-Tabelle losziehen müssen und hätten Häuser verkaufen.
Und dann
müssen.
Nach dem Motto, so möchtest du Standard oder möchtest du noch ein kleines Add-on? Ich sag mal, wie im Auto kaufen.
Genau.
So füg dein Zubehör doch dann zu und hinten kam halt, und das war das Schöne.
Das war das Geile.
Ne? Also er hat dann die Betriebskosten ausgerechnet, quasi normal. Also was kostet ein Haus, wenn du quasi die Add-ons nicht nimmst, also klassisch baust. Ja. Dann verglichen über 20 Jahre, glaube ich, oder 30 Jahre habe ich, glaube ich, den Spaß gemacht.
30 hast du gemacht.
Genau, und dann halt eben so was kostet das Haus dann, wenn man die Add-ons einbaut? Und dann einfach zu sagen, wie viel sparst du ein bei, ich sag mal, deinen moderaten Energiepreissteigerung von 3%. Da wissen wir schon alle, dass das stimmt.
Ne? Leider hat leider uns damals gegessen noch, wie wir gescholten worden
sind. 3%, ne? Aber tatsächlich, wir haben schon mehr als 3.
Ja.
Und das ist tatsächlich da konnte man dann sagen, okay, das nach 10, 12, 15 Jahren, je nachdem, was du halt angeklickt hast, ne, wenn du einen Vollausbau machst, dauert es ein bisschen länger. Aber wir waren immer, glaube ich, irgendwo maximal 15 Jahre.
15 Jahre, das war das absolute Maximum.
Ja, ja, genau.
Runter, so
Richtung so 6, Grauwassernutzung 6, war ja, einfach
krass. Grauwassernutzung braucht man nun nicht wirklich. Nee. Und das wissen wir heute, ja, damals wussten wir das auch noch nicht. Aber wir waren so 6 bis 10 Jahre, hat das funktioniert.
Ja, aber war da sowas drin wie Wärmerückgewinnung des Brauchwassers?
Nee, tatsächlich Wasser wieder aufbereiten. Tatsächlich
Wasser sogar, wieder aufbereiten, dass man mit möglichst wenig Wasser zurechtkommt.
Also das, was du aus der Dusche oder so, das kannst du quasi ja wieder Toilettenspülung, also so ein bisschen Regenwassernutzung, das war auch drin.
Das aber, war auch drin, aber war getrennt.
Genau.
Wir hatten Grauwasser und Regenwassernutzung getrennt. Ja. Und da waren diverse Sachen drin. Wie gesagt, die kleinen Windkraftanlagen waren drin. Habe ich dann in einem Experiment später mal festgestellt, nachdem ich mir das hier hingebaut hatte, für viel Geld, es funktioniert einfach nicht. Windkraftanlagen gehen nämlich, das wissen wenige, die Windkraftanlagen-Grundgleichung, windumstrichene Fläche in der dritten Potenz in der Leistung. Und dann weiß man, dass eine kleine Windkraftanlage nicht funktionieren kann, für die Mathematiker unter den Zuhörern. Ja. Also das war schon irre, was wir hier entwickelt hatten. Und das hat alles funktioniert. Ja. Und am Ende haben wir es ja umgesetzt.
Ja.
Wir haben die ersten Blower-Door-Tests hier gemacht.
Ja, Wärmebildkamera.
Wärmebildkamera.
Was hat die noch gekostet? 60.000 Euro.
60.000 Euro
so, war das. So ein gekühltes Teil, also keine elektronische.
Auf 250 Grad Minus konnte die Kamera runter.
Also das war diese Stirling-Schlag-mich-tot.
Und wir haben dann hier, wir mussten hier dann, damit wir die Aufnahmen, mussten auf eine Temperatur draußen, auf unter minus 8 Grad mussten wir warten. Sonst sind die Aufnahmen nicht, das ist wirklich nicht ordentlich. Das weiß heute gar keiner mehr, wie das wirklich geht. Und dann kamen die hier an, das war dann morgens um 4 und wir mussten vorher das Gebäude auf 30 Grad hochkriegen, weil wir eine hohe Differenztemperatur brauchen.
Und jetzt, wie hat man das gemacht? Jetzt kommt der.
Ich komme aus der Veranstaltungstechnik.
Ihr habt bestimmt irgendwelche 100.000 Scheinwerfer
angekommen. Genau, 60 kW Scheinwerferlast. Und das Interessante war, die Wärmebildkamera konnte dann im Schnee feststellen, wo das Kabel.
Wo
der Hausanschluss sitzt.
Okay.
Ja, das war schon total
witzig. Ja, war cool. Ja,
also, was wir damals mit dieser Wärmebild auch alles rausgekriegt haben, wo die Probleme sind.
Ja.
Und das war irre. Und heute macht doch gar keiner mehr
so. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob ihr die eine oder andere Hochschule eigentlich rechts und links überholt habt mit etwas, wo ich jetzt gerade aktuell tatsächlich euer Geschäftsmodell von damals noch nicht so verstehe. Das klingt ja alles ganz cool und spannend, aber womit habt ihr da damals Geld verdient, Holger?
Mit Veranstaltungstechnik. Uns wollte keiner.
Ja.
Uns wollte einfach keiner. Wir waren der Zeit weit voraus. Ich kann mich an das Kolloquium von Bastian noch erinnern. Das war der Hammer. Keiner der Professoren hat irgendwas verstanden.
Nein.
Die Eins hat es ja trotzdem gekriegt, aber es war der Wahnsinn. Ich hatte noch einen anderen Diplomanten, einen Kumpel von uns, Matthias Hertel, schönen Gruß. Leider hast du es nicht so durchgezogen, wie wir es gerne gehabt hätten. Das Kolloquium, da ging es um die ganzen Zugriffe, Fernzugriffe zu Häusern, was heute alles
Smart IP-SIMCON macht.
Was IP-SIMCON macht. Das hatten wir mit React vorgezogen, das konnten wir auch schon alles. Und Matthias Hertel hatte dann im Kolloquium das dermaßen geil vorgetragen, saßen 6 Leute, die dazugehört haben und hinterher mit dem Professor musste ich dann um die Zensur falschen. Was geben wir dem jetzt? Eine 4, weil ich habe nichts verstanden, oder eine 1? Ich sage, denen geben sie mal eine 1, das ist schon perfekt, das wird alles kommen. Das ist jetzt über 20 Jahre her und heute haben wir das alles.
Ja, komplett. Also
wir waren unserer Zeit ein bisschen weit voraus. Dummerweise haben wir da auch nicht so den Druck zwischen Daumen und Zeigefinger mitentwickeln können, weil wir uns immer wieder auf neue Sachen gestürzt haben.
Und Energie war halt früher einfach zu günstig.
Das war immer das Problem, was wir als Vorwurf hatten. Was willst du eigentlich? Energie kostet doch nichts.
Ja.
Heute sind wir bei 40 Cent im Durchschnitt Strompreis. Natürlich gibt es auch noch Verträge mit 30 und weniger, aber der Durchschnitt.
Jetzt rate mal, was er noch hat bei sich zu Hause. Darfst du mal raten. Was Achim noch hat.
Was für einen Strompreis er hat.
Was er an Heizmedium noch nutzt.
Baschi, das verrät ich jetzt nicht.
Wir können hier gleich mal eine Energieberatung für ihn machen.
Hast du eine offene Feuerstelle oder was?
Quasi, davor.
Nee,
danach noch. Dann kurz danach. Er verbrennt noch mit Öl. So.
Ui.
Ja, genau.
Aber hab ich einen guten Tipp für dich. Ganz einfach, Achim. Ganz einfach. Behalt deine Ölheizung und bau dir Klimasplit-Geräte ein, hau dir eine Photovoltaik aufs Dach mit Speicher. Und schon ist alles gut bei dir. Das ist tatsächlich so. Meine Zuhörer oder auch die mich bei YouTube sehen, die beschimpfen mich immer dafür. Ich bin ein Wärmepumpengegner. Ich sage Wärmepumpen bitte nur da, wo sie wirklich funktionieren. Und das ist im Neubau, beziehungsweise im sehr, sehr gut sanierten Altbau. Aber Klimasplit-Geräte funktionieren ja etwas anders, sind auch Wärmepumpen, haben aber den Vorteil, dass sie eben Luft-Luft-Wärmepumpen sind. Und sie können beides, sie können kühlen und heizen. Und wir haben das hier jetzt einmal ein Jahr lang ausprobiert. Ich habe auch eine Gasheizung. Ich muss 600 Quadratmeter unfassbar mit 1400 Kubikmetern Gas beheizen. Ja, 35 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und wenn du Klimasplitgeräte hast, dann kannst du in Übergangszeit, wenn du eine PV hast, mit diesen Klimasplitgeräten heizen. Wir haben im letzten Jahr 1000 Kubikmeter eingespart damit.
Und von den 14.000? Also,
ne, ja, oder, ja, ne, ja, das waren ja die 1000 Kubikmeter. In 1400 sind die 1000 Kubikmeter schon gespart drin. Ja. In Wirklichkeit ist ja 2400 Kubikmeter, also 24.000 Kilowattstunden für 600 Quadratmeter. Und wenn du das mit deiner Ölheizung machst, dass die als Spitzenlastgerät nimmst, dann lass sie bitte drinnen. Ja, noch kann dir das keiner nehmen.
Das ist sehr gut, weil der Basti hat nur die Hälfte von der Wahrheit erzählt. Ja, ich habe ja auch die Photovoltaik und den Speicher habe ich schon.
Ja, und super.
Tatsächlich.
Und sogar von der Marke, die wir so auch gar nicht so schlecht finden.
Wollen wir die jetzt sagen, die
Marke? Ja, können wir gerne sagen. Wir sind ein werbefreies Podcast, aber gut, wir machen Werbung für alle.
Also ich bin quasi mit E3DC, Dr. Piepenbrink, verheiratet. Das ist so, weil
die sind so dicke, so wenn man die Finger so zu haben quetscht.
Den könnten wir jetzt auch noch dazu schalten, dann hätten wir den Unsympath vor dem Herrn vom Mikro. Ich habe immer mal zu ihm gesagt, er wäre ein borniertes Arschloch, aber er ist ein super
Typ. Aber er hat was drauf.
Wir beide verstehen uns super. Und ich habe damals, das kannst du dich noch erinnern, die Feldtests haben wir gemacht mit E3DC. Das war alles kein Spaß. Und heute ist die E3DC dem Hager-Konzern angegliedert und ist eine echte Industriemarke geworden. Mhm. Und wir verbauen nur E3DC. Das hat nicht den Grund, weil es E3DC ist. Es hat einfach den Grund, weil es funktioniert. Ja. Und weil die Wirkungsgrade da am besten sind. Auch wenn das ständig immer erzählt wird, dass das nicht der Fall ist. Es ist aber wirklich nicht wahr, was da immer wieder erzählt wird. Weil wir wissen, was wir an Wirkungsgraden haben. Und da kann ich dir nur beglückwünschen, dass du E3DC genommen hast.
Der Kaufentscheid damals, der ging eher in die Richtung, wir wollten eine Inselstromlösung haben. Wir haben gesagt, wenn wir das schon haben, wenn wir schon Speicher haben, wenn wir schon Photovoltaik haben, dann wollen wir auch in der Lage sein, uns selbst zu versorgen, wenn es denn nötig wäre.
Ja. Das geht dann auf jeden Fall für 9 Monate, weil du hast die Notstromfähigkeit dann gewählt von deinem wahrscheinlich S10-Gerät oder welches hast du?
Genau.
S10, wie viele Kilowattstunden? 19,5, 18 Kilowattstunden? Weißt du gar nicht, ne? Oh Mann, das ist immer traurig. Die Photovoltaikanlagenbetreiber, du. Ja, das gibt's doch nicht.
Nein. Aber, da musst du die Module mal zählen in deinen Speicher.
Ja, muss mal gucken, wie viele Batterien du drin hast. Und die Notstromfähigkeit ist wirklich legendär. Du kommst, also wenn es wirklich notwendig ist, würdest du 9 Monate erschaffen, wenn du ein bisschen aufpasst, was du an Verbrauchern einschaltest. Ja. Also Backofen ist schon ein bisschen schwierig, Autoladen über... Also er kann es nicht, ich könnte es.
Das liegt am Mangel des Autos. Aber
du, du hast kein E-Auto?
Nein, kein E-Auto.
Du bist noch Verbrenner, also Petrolhead nennen wir die ja.
Petrolhead, aber nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur aus Sinnhaftigkeit von dem Geldbeutel und von dem, was ich so tue.
Na gut, aber das ändert sich ja jetzt. Jetzt kommen die Chinesen.
Ja, also es ist ja nur eine Frage der Zeit. Also ich bin kein Überzeugungstäter, was das ist.
Also E-Autos werden den Weg wie die PCs gehen. Heute denkst du nicht mehr nach, du kaufst im nächsten Mediamarkt, kaufst du einen PC, da denkst du nicht mehr drüber nach. Wir kommen aus der Zeit, wir haben PCs noch gebaut und haben uns über Bauteile Gedanken gemacht, über Grafikkarten und so.
Ja, das kannst du heute kaum noch. Also geht immer noch, klar.
Ja, aber wenn du heute einen Laptop kaufst, gehst du los und kaufst einen Laptop, fertig, Ende. Da werden die E-Autos hingehen. Das mag der deutschen Automobilindustrie nicht gefallen, aber das werden wir nicht mehr aufhalten.
Was ich ganz spannend finde, ne, das ist auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht so gesehen, deine allererste PV-Anlage, die du gebaut hast, wie alt ist die?
Die du kennst, oder? Ja,
die ich noch kenne.
Die du kennst.
Ja. Ist das 2000? Oder?
2000. Wir haben vom 100.000 Dächer Photovoltaikprogramm haben wir die Kreditnummer 2 gehabt.
Das muss man, ne? Das, genau. Also einer der, wer hat die Nummer 1? Den kennst du bestimmt auch schon persönlich, oder?
Das wird wahrscheinlich Gerhard Schröder sein. Ernsthaft, der ehemalige Bundeskanzler.
Ja.
Weil von daher habe ich den Tipp ja damals gekriegt mit dem KfW-Programm. Und kann ich den Zuhörern nur mal sagen, also das Geld von der KfW, 50.000 Mark gab es von der KfW. Und wir mussten 2 Jahre lang haben wir weder Zinsen noch Tilgung zahlen, haben aber die volle Einspeisevergütung gekriegt von 51 Cent. Dann mussten wir 7 Jahre abbezahlen und das letzte Jahr wurde uns wieder geschenkt, wenn wir beweisen können über ein Monitoring oder über einen Logger, dass die Anlage noch läuft. Und das habe ich bewiesen dann im 9. Jahr und dann sagte die Dame, Mensch, das ist ja spannend, Sie haben ja Kreditnummer 2 gehabt. Das ist schon irre. Und wie gesagt, ich habe das so ein bisschen, wir haben damals, du weißt, dass wir damals um Herrhausen-Gärten mit Gerd Schröder, da kannst du dich noch dran erinnern, und da habe ich so einen Tipp gekriegt aus der Riege, dass man doch vielleicht mal sich mit KfW, weil Fischer und Schröder werden was machen, das erneuerbare Energiengesetz. Da war ja Hans-Josef Fell mit dran beteiligt und so weiter, waren ja einige, die da damals dran waren. Und das hat sich dann ja durchgesetzt und dann ist es ganz kurz nochmal 2003 auf 57 Cent gegangen. Da haben wir den ersten Hype, den ersten Boom. Ja, und die Anlage ist aus dem Jahre quasi 99 gebaut und dann am 1.4.2000 in Betrieb gegangen. Mit einem riesen
Theater. Muss ja noch in D-Mark-Zeiten gewesen sein.
Ja, 50.000 Mark, genau.
50.000 Mark. Vorher wurde auch noch der Modulverkauf eingestellt. Du konntest keine Module mehr günstig kaufen. Ich habe natürlich einen Kumpel gehabt, der hatte mir ASE-Module, Schott ASE damals besorgt, Doppelglastechnik. Unzerstörbare Module werden 150 Jahre halten, mit Sicherheit.
Ja, laufen immer noch. Ja, darauf wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus. Ne?
Keine Degradation, Bastian.
Ja.
Keine. Du kennst aber die allererste Anlage nicht. Die allererste Anlage kannst du gar nicht kennen. Nee. Da kannten wir uns noch gar nicht. War 1985. 1985, ja,
da war ich drei.
Also ich habe mich immer mit erneuerbaren Energien beschäftigt, nur konnte man damals kein Geld verdienen. Ich hatte mit einem Kumpel zusammen HiFi-Läden an- und Verkauf und so weiter. Wir haben uns auch, kommen auch, wie gesagt, im HiFi-Bereich, wir haben eigene Lautsprecherproduktion gehabt.
Musste ich mir tatsächlich auch gerade nochmal wieder
anhören. Musstest du dir gerade nochmal anhören, die Boxen von vor 40 Jahren.
Also ich verkaufe wieder mein Sonos, das ist alles Mist.
Das ist alles Dreck dagegen, ja, das ist leider so. Und wir hatten damals eine Anfrage von jemandem, der ein Ferienhaus hatte auf dem Campingplatz. Der wollte Strom. Und das war die Zeit, das wissen vielleicht einige noch, das war die Zeit, wo die ersten Kaltlichtspiegellampen aufkamen. Heute würde man Halogenlampen sagen. Wir haben damals Kaltlichtspiegel gesagt. Und er wollte unbedingt das Ferienhaus mit Strom versorgen. Er wollte einen kleinen Kühlschrank betreiben und er wollte auf jeden Fall zwei Lampen betreiben. Und was haben wir gemacht? Die Älteren würden das wahrscheinlich jetzt noch wissen. Wechselrichter gab es eigentlich nichts Ordentliches. Wir haben einen mechanischen Wechselrichter genommen. Wir haben zwei Telefunkmodule besorgt. Damals gab es noch AEG-Telefunken. Aufbauen, einschalten geht nicht. Und da haben wir zwei Module besorgt, 120 Watt, unglaublich teuer, und haben die Module an einen Motor, an einen Gleichspannungsmotor gepackt und auf gleicher Welle einen Drehstromgenerator laufen lassen. Und so hatten wir einen Wechselrichter, einen mechanischen Wechsel. Heißt übrigens in der Fachsprache Leonard-Satz. Und aus meiner Sicht, ich muss da noch mal hinfahren, ich glaube, die läuft noch, die Anlage.
Echt?
Ja, haben wir eine Batterie dazu gepackt mit einem Laderegler.
Gut, die wird jetzt nicht mehr überlebt haben, aber...
Nein, die Batterie hat nicht überlebt. Aber damals alte Bleibatterien, die konntest du einfach austauschen.
Okay, ja.
Und das war Nummer eins. Und Nummer zwei war 1988, während ich meinen Meister gemacht habe, haben wir einen Kunden gehabt, der hatte HiFi-mäßig alles, was das Herz begehrte. Also in der jenseits der, jenseits der 300.000 Euro Klasse. Und dem hat irgendeiner erzählt, pass mal auf, der Strom, den musst du aus Solar machen, dann klingen deine Platten noch besser.
Man glaubt, gutes Verkaufsargument.
Ja. Das habe ich natürlich, weil wir konnten dem einfach nichts mehr verkaufen. Und dann habe ich das genutzt und habe dem eine 1 kW Solaranlage, damals Solarzellenanlage hieß das noch.
Okay.
Ne? Und das habe ich ihm dann verkauft. Und den Wechselrichter haben wir selber gebaut, weil das Teil, was es von Siemens gab, hat tagsüber erzeugt und hat in der Nacht wieder das gleiche verbraucht. Das war also auch alles Schrott. Und das war 88, ja.
Ja, krass.
Und dann ging das langsam los. 1990 kam das 1000-Dächer-Photovoltaik-Programm. Da haben wir dann, das waren alles Zahnärzte, Rechtsanwälte, Chirurgen, alle, die Geld hatten. Da war das halt schick, sich eine Photovoltaikanlage.
Zwei Module oder vier Module
aufs Dach zu schrauben. Ja, da schon ein bisschen mehr. Ne? Und da sind wir natürlich ausgerastet. Da gab es die ersten Sachen von SMA, die wirklich funktionierten. Und das war natürlich irre. Ne? Man kriegt tatsächlich was hin. Und das durfte damals zur solaren Selbstnutzung schon benutzt werden. Das war ja dann später nicht mehr der Fall. Kam ja erst 2009 wieder, die sogenannte Bonusregelung. Aber das war natürlich irre, wie die Leute merkten, Mensch, ich kann ja tatsächlich weniger Strom verbrauchen. Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, Basti.
War zu günstig.
Es war alles zu günstig. Ja. Strom hat gekostet 10 Pfennig.
Ja. Das war die Zeit der Nachtspeicheröfen, wo man dann auch den Strom einfach nur verheizt hatte.
Ja, das wissen ja auch wenige. Die Nachtspeicheröfen hat man ja geschaffen wegen der Atomkraftwerke. Die konnten ja nicht abgeregelt werden.
Damit sie ein bisschen was verbrauchen, damit du Grundlast auf dem Netz hast.
Die haben ja damals 3-4 Pfennig haben die bekommen. Bezahlt. Wir haben die ja nicht gedacht. Sie zahlt die Leute für ihre Nachtspeicherheizung. Und das hat jeder eingebaut damals. Deswegen haben wir so viele davon in diesem Land. Und heute kostet der Strom Vermögen.
Ja, wenn du das, also wenn du überlegst, ne, damals jemand sagt, ja, der kostet 40 Cent, also jetzt fast eigentlich dann 80 Pfennig, muss man ja schon sagen.
Das ist so.
Der den Vogel gezeigt, ne?
Im Leben nicht.
Kostet Sprit auch 2,10 Mark, ne? Scheißegal, das wird schon gehen.
Scheißegal, wird schon gehen. Ja, du darfst aber die Inflation da nicht ganz.
Ja.
Okay. Also ich habe eine alte Rechnung meiner Eltern von 1974. Da war der Strom 1974 bei 4 Pfennig. Das musst du dir mal reinziehen.
Ja.
Mein Vater hat das Haus übergeben bekommen, 1975, mit vollem Öltank. 10.000 Liter Öl. Die kosteten einfach nichts.
Heutzutage wirst du das auspumpen und mitnehmen.
Natürlich.
Das ist ja Gold, ja.
Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir haben eine Erhöhung der Strompreise im Durchschnitt jetzt über die letzten 50 Jahre. Kann man ja fast sagen, ne? Das kann ich mal hochrechnen. Das sind ungefähr 8,5% pro Jahr. Ne? Das macht bei 4 Pfennig, machen 8,5% nichts aus. Die merkst du gar nicht.
Ja,
aber mittlerweile tut es weh.
Beim Faktor 10 tut das aber auch Faktor 10 mehr weh. Ne?
Na, und alle, die glauben, dass die Strompreise mal sinken werden, die irren sich. Natürlich wird eins passieren. Wir werden erneuerbare Energien bis zum geht nicht mehr kriegen. Wir werden das auch schaffen, dass wir bis 2050 das Ding gewuppt haben. Aber man darf ja nicht vergessen, diese Anlagen, die bis dahin entstehen, die müssen bezahlt werden. Mhm. So, und wer bezahlt die? Der Kunde. Wir können da irgendwann mal mit rechnen, aber das werden in unserer Lebensspanne wird das nicht mehr passieren, dass der Strom günstiger wird. Mhm.
Wahrscheinlich, weil wir mehr Strom
jeder Einzelne brauchen. Für sich vielleicht, ja.
Ja, da kann ja jeder selber dran arbeiten. Wir sind ja, wir stehen ja dafür ein, Energiewende in Bürgerhand. Na, dafür kämpfe ich ja die ganzen letzten Jahrzehnte. Ich will die Energiewende in Bürgerhand. Was anderes will ich nicht.
Ja.
Wenn wir das den Konzernen weiterhin überlassen, werden wir weiterhin über den Tisch gezogen. Jeder in diesem Land muss sich Gedanken machen, wie kriege ich meine eigene Energiewende hin? Ja. Und da hilft es nur das, was wir jetzt hier gerade machen, ein Podcast,
YouTube-Videos,
aufklären.
Wie früher noch die PV-Infoabende.
Ach, an die kannst du dich noch
erinnern? Ja, natürlich. Die waren legendär. Also da waren immer so Leute dabei, die so, deswegen sagte ich gerade, Scharlatan, alles Lug und Betrug, das rechnet sich ja nie und da kommt auch Kniestrom raus.
Also diese Infoabende, die wir hier am Anfang gemacht haben, das war so 2006, ne?
Sowas
um den Dreh, ne? Das war schon irre. Ja. Also die Leute sind teilweise um 17 Uhr, also nach Feierabend gekommen. Und es gab dann Abende, die bis 2:30, 3 in der Nacht gingen, nicht? Weil die Leute so viele Fragen hatten. Und wir haben ja bereitwillig aufgeklärt. Ja. Und wir konnten ja auch schon Beweise antreten, während unsere Kollegen ja noch keine Beweise antreten konnten.
Oder was ich schön fand, diese Bürgerstrom-Solargeschichte, also diese Genossenschaftsmodell, was wir da in Delmenhorst war das, glaube ich, ne?
Nee, wir haben
Franz Alt hatten wir doch diesen Vortrag.
Ja, wir zweimal Franz Alt, einmal in der Strandlos Bremen und einmal im Sail City Hotel, da hat Franz Alt gesprochen.
Genau, da war es.
Ich bin sehr, sehr gut bekannt mit Franz Alt. Bin den schon in meiner Studienzeit 92 hinterhergereist und habe mir die Bücher unterschreiben lassen von ihm. Ja, der Typ ist einfach legendär. Mhm. Der ist ja noch vor unserer Zeit.
Ja, der war ja noch ein weiterer Vordenker.
Bist du da auf den Hof, damals auf seinen Hof gegangen, hast gesagt, ich will so werden wie du?
Ja, ich habe ihn auf den Vorträgen erlebt und irgendwann hat er mich angesprochen. Sie sitzen ja ständig in meinen Vorträgen. Es ist einfach legendär, was Sie da erzählen. Und dann hatten wir ihn da halt, wir die Genossenschaft gegründet haben.
Ja, aber weißt du noch, die eine Frage, die fand ich am besten, weil das Thema ja, die wurden ja auf anderen Dächern aufgebraucht. Die, ne, Genossenschaft, du schmeißt ja ein bisschen gewisses Geld rein und kriegst dann ja den vergünstigsten Strompreis, sag ich mal. Legen Sie mir dann ein Kabel zu mir nach Hause?
Ja, das war auch legendär. Das hat tatsächlich einer gefragt. Ja,
war geil.
Und was wir betreiben die Genossenschaft jetzt ja fast, nicht ganz 18 Jahre. Und der Hammer, was wir immer wieder kriegen, wo bleibt denn meine Rendite? Ich sage, wir zahlen doch deine Rendite. 5% zahlen wir doch jedes Jahr aus. Ja, aber mein Kapital ist noch gar nicht zurück. Ich sage, du hast auch nur 300 Euro eingelegt. Bitte rechne, von 5% von 300 Euro sind 15 Euro.
Ja.
Also kriegst du 15 Euro.
Jedes Jahr.
Jedes Jahr, selbstverständlich. Wo haben wir das Problem?
Ja.
Naja, also das ist auch eine Sache, eine Genossenschaft gründen kann ich im Moment auch keinen empfehlen. Was kostet einfach zu viel Geld. Wir betreiben sie seit 18 Jahren und du musst ja dem Genossenschaftsverband angehörig sein. Du wirst jedes Jahr geprüft und dann ist das alles nicht einfach. Du musst das Projekt noch betreiben, das musst du betreuen und dann musst du dich um den ganzen Genossenschaftswahnsinn kümmern. Es ist auch nicht ganz einfach, eine Genossenschaft zu gründen. Du musst erstmal genügend Leute haben, die Kapital legen.
Ja, stimmt.
Also Gedanke Genossenschaft kam auch vom gleichen Gedanken Energiewende in Bürgerhand.
Ja, das ist also nach wie vor, da arbeite ich auch nach wie vor dran. Und dann haben wir die Bürgerstrom-Solar, was du angesprochen hast, Farrell, Bürgerstrom-Solar mit Thorsten Schonvogel zusammen, ehemaliger Kamerad von der Bundesmarine. Ja, Leute, ich war auch teilweise noch 12 Jahre bei der Bundesmarine.
Bundeswehrausbilder.
Ich wusste vor Langeweile
durch eine harte Schule gegangen, ja.
Ja, also das weißt du, dass wir den Bundeswehrton bei den Veranstaltungen hatten. Ja. Befehl und Gehorsam herrscht hier. Kann man heute mit jungen Leuten nicht mehr machen. Es funktioniert nicht mehr. Also ich habe noch mit Traversen geschmissen.
Kann ich bestätigen.
Ja. Also dann habe ich mit dem zusammen, haben wir die Bürgerstrom-Solargeschichten gegründet. Es war auch alles immer kritisch und die Leute haben gesagt, kommt das Geld auch zurück? Ja. Jetzt sind die beiden Bürgerstrom-Solaranlagen in Farrell, die sind seit 5 Jahren bezahlt. Und die Leute, warum haben wir nicht mehr gemacht? Ja, dann lache ich an euch. Wir haben euch gezeigt, wie es geht.
Ja, aber ihr wolltet nicht.
Nee, ihr wolltet ja nicht. Ja, keiner wollte sich kümmern. Ne? Ja. Und wir sind in einer ähnlichen Situation heute. Man siehe die Mehrfamilienhäuser. Es wäre unproblematisch, dass sie eine Energiegemeinschaft gründen. Ja. Der Vermieter will nichts machen. Dann gründen die halt eine Gemeinschaft, müssen sich einig sein. Da können sie ja schriftlich machen. Und dann kann man auf einem Vermietbude, kann man was errichten, wenn man sich einig ist. Mhm. da hakt's doch. Die Leute wollen doch nicht zusammen was machen, komischerweise. Ich habe ja immer wieder diese Problematiken von Mehrfamilienhäusern. Haben wir ja diverse umgerüstet, wo der Vermieter.
Da kommen wir ja gleich nochmal zu, ja, genau.
Wo der Vermieter der Energieversorger wird. Und was spricht dagegen, dass nicht die Hausgemeinschaft ihr eigener Energieversorger werden kann? Ja. Meckern immer rum, ja, wir können nichts machen, wohnen zur Miete. Leute, Arsch bewegen heißt das Thema.
Ja, das ist eher meine Schutzbehauptung.
Natürlich ist das eine Schutzbehauptung.
Ja. Oh, ja. Holger, eine Frage, wo wir gerade bei dem Thema sind. Es gibt doch diese Freiflächen, Freiland-Solarparks, wo als Investitionsprojekte gesehen werden, wo du sagen kannst, da kannst du hingehen und 100.000 Euro investieren und dann kriegst du deinen eigenen kleinen
Solarpark.
Parzelle. Ja. Was hältst du da davon?
Wir nennen das Parzellieren. Wir versuchen das jetzt seit 2 Jahren auf die Beine zu stellen. Es hakt einfach an Baugenehmigungen für Freilandanlagen. Wir haben also eine große Fläche auf 10 Einzelflächen verteilt, ungefähr 650 Hektar. Da würden 650 Megawatt draufgehen. Das ist schon nicht schlecht, aber wir bekommen keine Baugenehmigung. Baugenehmigungen fallen in diesem Land im Moment nur für große Energieversorger. Das haben wir jetzt festgestellt. Also bei uns ist es nicht möglich. Wir haben das Privatkapital, wir haben Privatinvestoren, die sofort da reingehen würden. Auch das Modell, man müsste das über die Blockchain machen, das müsste noch entwickelt werden. Unsere Idee ist, dass der Mann in Frankfurt in einer Mietwohnung aus Cuxhaven den Strom kriegt. Jo. In dem Moment, wo er eine Kilowattstunde verbraucht, wird die da erzeugt.
Wir legen wieder ein langes Kabel.
Ja, brauchen wir ja nicht.
Oder ein Blockchain, schieben wir das rüber.
Das Energiewirtschaftsgesetz und das EEG ist dahingehend geändert worden. Wir dürfen ja durchleiten. Ja. Das sind dann nur die Durchleitungskosten.
Okay, pass auf. Ich versuche es zu verstehen. Also die Baugenehmigung für so großflächige Photovoltaikparks, die quasi aus privat unternehmerischen Aspekten, die werden anscheinend nicht so gern erteilt oder gar nicht erteilt. Hm. Aber Konzerne, also Vattenfall, EnBW,
schon eher.
Kein Problem. Die Baugenehmigungen fallen in 4 Wochen-Takten.
Das heißt, die haben da die richtige Lobbyarbeit.
Ja, die haben doch jetzt, eins ist klar, Energiewende müssen wir machen. Ob die Energiewende in Bürgerhand gemacht wird oder ob die Konzerne sie machen, ist für die Energiewende erstmal scheißegal. Das spielt keine Rolle. Und die haben natürlich erkannt, die großen Netzbetreiber und die großen Konzerne, wir müssen jetzt Energiewende machen. Jetzt ist dieses schöne Schlaraffenland mit Kohle und Atomstrom vorbei. Und jetzt müssen wir machen. Und das bedeutet, in Wind investieren, hauptsächlich in Offshore-Wind, weil das wesentlich ertragreicher ist und natürlich in Freiflächenanlagen. Ne? Wenige wissen das, dass wir, um die Bundesrepublik zu versorgen, sind nur 6.400 Quadratkilometer notwendig. Das hört sich jetzt viel an, ist aber nur 2% der Gesamtfläche. Nicht? Die Bundesrepublik hat 357.000 Quadratkilometer. Und das sind auch komischerweise die 2%, die sowieso niemand braucht. Nicht? Also das geht nicht um Ackerland vernichten oder so. Es geht jetzt nur noch um Größe schaffen.
Ja, verstehe. Und du glaubst, das ist Lobby. Thema und ich meine,
ja, ganz klar.
EnBW und so weiter, wenn du da überlegst, ja, wie viele Arbeitsplätze haben die, ich muss jetzt lügen, aber 20.000, 30.000 Arbeitsplätze, die da irgendwo drin stecken.
Nein, das sind mehr, das sind wesentlich mehr. Lass die ganzen Netzbetreiber und Energieversorger zusammen 400.000, 500.000 Arbeitsplätze bereitstellen. Das kommt ungefähr hin, die sind so auf Augenhöhe mit der Autoindustrie, ein bisschen drunter. Und das darf man nicht unterschätzen. Und die wollen natürlich ihre guten Chefposten alle nicht hergeben. Wenn
sich alles bezahlen lassen.
Und da wird halt auch wirklich Geld verdient. Wenn du bei einem Energieversorger bist, also mein Schwager ist bei einem Energieversorger, ich sage jetzt das Gehalt nicht, ich kenne es ganz genau. Bastian, wir haben das Falsche gemacht. Wir haben uns um Weiterbildung gekümmert, wir haben uns darum gekümmert, andere aufzuklären, aber wir haben uns um die eigene Karriere nicht gekümmert.
Irgendwie nicht, nee.
Lustigerweise, vorher, wo ihr das erzählt habt, mit dem Schrebergarten-Photovoltaikanlage. Ich hätte gedacht, das war bestimmt ein Anwendungsfall, der zigtausendfach auch funktioniert hätte.
Theoretisch,
quasi damals vielleicht schon an den Gedanken gegangen wäre, wie kann ich das eigentlich da draußen so ein Produkt machen, dass es alle Schrebergarten besitzen, weil das ist ja ein Kühlschrank haben, Licht haben, ist ja eigentlich ein Use Case, wo man sagen müsste, hätte vielleicht funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt war der noch viel mehr die Tüftler und
Das Wort Photovoltaik gab es ja noch nicht mal.
Wussten ja nicht mal pH oder F, ne?
Nein, wir wussten. Also ihr hättet den Markt es schaffen müssen, das ist immer schwer, ja.
Ja, das war zu dem Zeitpunkt.
Ja, guck mal, Anfang 2000 war der Markt noch nicht mal da, richtig?
Nein, ich habe dir eine kleine Anekdote. Der Energieversorger und Netzbetreiber wollte von mir den Beweis haben, dass wenn der Strom im Gewerbegebiet ausfällt, dass die Anlage ausgeht. Das nennt sich selbstwirkende Freischaltstelle. Ist von Anfang an in Wechselrichtern integriert gewesen, dass wenn der Strom ausfällt, muss auch die Anlage ausgehen. Falls einer am Trafo arbeitet, dass er rückwärts kann. kein Gewicht kriegt, ja, hat auch noch Belastungsprobleme. Und wir sollten hier vom Energieversorger aus dafür sorgen, dass einmal alles abgeschaltet werden kann. Und wie kostet das? Und dann bin ich rumgegangen, kannst du dich noch dran erinnern? Dann bin ich rumgegangen und habe hier die Leute gefragt, was kostet das, wenn ihr abschaltet? Und dann kam ich auf eine Summe, wenn wir das hätten gemacht, 25.000 Euro, weil die wollten der selbstwirkenden Freischaltstelle, die letztendlich im Datenblatt des Wechselrichters zu sehen ist, wollten die nicht
nachgewiesen
glauben.
Haben.
Die wollten das nachgewiesen haben, dass wirklich der Strom am Trafo aus ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben das dann natürlich mit Gutachten und so weiter. Das hat aber alles einen Wahnsinn an Geld gekostet.
Ja,
und
heutzutage ist das so ein Standard, ne?
Ja, also, selbstwirkende Freischaltstelle oder Netz- und Anlagenschutz ist in jedem kleinen Wechselrichter drin.
Ich denke immer noch an diese 52-Hertz-Thematik. War, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Weil man einfach gesagt hat, ich glaube, 52, schlag mich tot. Da muss der Wechselrichter wegschalten, wenn zu viel.
51,5 ist es.
Genau. Jetzt. Ja. Das Schöne ist ja, keiner hat drüber nachgedacht, wenn das so groß ist, dass das alle Wechselrichter dann machen.
Da hat keine Sau drüber nachgedacht.
So, dass du so 36 Gigawatt am Netz hast und jetzt kommst du an diesem Punkt, dass vielleicht alle Leute ihren Fernseher ausschalten, dass die Spannung steigt, auf einmal hast du zu viel Frequenz und dann steigen mal eben 36 Gigawatt PV-Anlagen aus.
Das ging einfach nicht. Das ist auch das Problem der gesamten Energiewende. Man muss jetzt diese ganzen dezentralen Anlagen vernünftig in einen Guss bringen.
Ja,
das ist
eine gar große nicht so Cloud einfach. Quasi, ne? Ja, dass sie gesteuert werden. Ja,
ich habe da in diversen YouTube-Videos ja Vorschläge für gemacht. Mhm. Das Problem ist ja, das größte Problem ist gar nicht das Übertragungsnetz, also das Hochspannungsnetz. Das ist ziemlich gut überwacht. Mhm. Da weiß man, was man tut. Mhm. Unser Problem ist das Verteilnetz, also von der Mittelspannung
auf in das
Niederspannungsnetz. Das ist unser großes Problem. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was da läuft. Wir fliegen durch die Alpen in einem Flugzeug mit schwarzen Scheiben. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und da habe ich Vorschläge gemacht, was man da machen könnte. Jetzt sollen ja die digitalen Zähler eingeführt werden. Das braucht man aber gar nicht so großflächig. Man müsste nur auf der Mittelspannungsseite der ganzen Netztravos müsste man einen lastgangfähigen Zähler einbauen. Und damit kriege ich über die Straße genau Bescheid. Und weißt,
was da los ist.
Genau. Ja, dann weiß ich, was da los ist. Dann kann ich einen Lastgang für die Straße erstellen. Ich kriege auch mit, wenn da einer eine Photovoltaikanlage gebaut hat. Ja. Dann sehe ich das ja am Lastgang.
Ja.
So, und das Problem ist ja von dem Lastgang, dass der nicht bekannt ist. Da läuft es über Standardlastkurven.
Ja.
Und
Standard, das muss man die denken Standard. Sich einfach was aus.
Genau. Aus den 50er oder 60er Jahren stammen die Standardlastkurven. Unser Verhalten hat sich ja komplett geändert in den letzten 30 Jahren.
Nein, nicht.
Nein, Holger. Für die nicht. Nein.
Die Elektroautos machen das auch
nicht.
Die verändern das Verhalten auch nicht.
Und das Ganze heißt
Induktionsherd und so.
Ja, natürlich. Und das Ganze heißt eben Bilanzkreisregelung. Und der Energieversorger, das muss man einfach wissen, der kauft ja den Strom ein, den diese Standardlastkurven ihm vorgeben. 3 Jahre im Voraus. Ja. So, jetzt ist in der Straße sind Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerk, alles mögliche in Gang. Einer hat vielleicht noch ein Windrad zum Laufen gekriegt. So, und jetzt haben wir ja völlig andere Standardlastkurven. Ja, und aber trotzdem wird der Strom eingekauft. Der wird aber nicht abgenommen. Insofern schwächen wir das ganze System damit, dass wir nicht wissen, was im Verteilnetz abläuft. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und das geht nicht nur im Verteilnetz so, das ist ja auch in anderen Bereichen, im Wärmebereich ist es ja ähnlich. Ja, der Energieausweis wurde eingeführt, damit wir endlich mal einen Überblick bekommen über die Gebäudestruktur.
Ja.
Und ja. Also ich versuche es mal kurz nochmal in andere Worten zu packen. Also der Verbrauch in den Straßen, in dem Niederspannungsnetz und so weiter ist quasi einfach nur
geschätzt.
Mehr oder weniger.
Ja, richtig. Du hast es auf die richtige, ich wollte es jetzt so nicht sagen.
Habe ich jetzt gesagt.
Ja.
Du schlägst vor oder du sagst, wir müssen da hingehen zu sagen, hey, pass mal auf, wenn wir genau wüssten, welchen Verbrauch da wann stattfindet, dann kann man, und jetzt denke ich mal, brainstorming drüber nach, dann könnte man ja quasi so Art Energiebuckets oder so Sachen verkaufen und sagen, hey, wenn du heute Nacht dein Auto lädst oder das könnte ja autonom laufen, dann kannst du abnehmen, weil ihr habt eigentlich noch ein bisschen Puffer und dann kriegst du den Strom noch ein bisschen billiger und du kannst quasi Geschäftsmodelle fahren.
Es gibt ja Energieversorger, die das auch so machen.
Ja, Tipper zum Beispiel.
Ja. Oder ja. Awatt oder wie sie heißen, ne? Genau. Ja. Da kriegst du stündlich oder minütlich? Nee, stündlich.
Minütlich, die lösen minütlich auf.
Ja. Das heißt, du hast.
Okay, aber das ist ja wieder auf oberer Ebene.
Ja.
Was es mir jetzt ging, ist zu sagen, pass mal auf dieser Stadt oder Kommune oder Straßenebene zu sagen, dass man da gar nicht weiß, was da eigentlich los ist, sondern das quasi irgendwo oben subsumiert und dann ganz viel wahrscheinlich auch Toleranzen vorhalten muss, weil man gar nicht genau weiß, was da eigentlich los ist.
Das ist das große Problem. Diese ganze Bilanzkreisregelung ist wahnsinnig kompliziert und führt letztendlich zu völligen Fehleinschätzungen, weil man einfach nicht mitbekommt, natürlich melden wir Photovoltaikanlagen oder Energieerzeuger an, aber der Verteilnetzbetreiber kriegt das ja nicht mit. Da spricht ja die eine Seite nicht mit der anderen Seite. Es werden ja diese Standardlastkurven, diese Einkäufe von Energie vorher erledigt. Das heißt, unser ganzes Energiesystem auf regenerativer Basis wird letztendlich falsch angegangen, weil wir auf der wichtigsten Ebene, der Verteilnetzebene, weil da hängen die Verbraucher alle dran. Mhm. Und genau da wissen wir nicht Bescheid. Und das sage ich seit Jahren, dass das nicht geht. Aber das scheint hier keinen zu interessieren. Also,
ja klar, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du da dich da irgendwo bei diesem Stammdatenregister einträgst, dann ist es regulatorisch, erfüllst du deine Anforderungen, aber die technische Information interessiert den, der die Energie da bekommt oder bereitstellt.
Ja. Gar nicht, nein. Das ist das große Problem. Ja. Okay. Und da werden wir noch ganz gewaltig mit zu tun bekommen, je mehr dezentrale Erzeuger wir errichten, wird es immer kritischer.
Du hast da so eine unkalkulierbare Größe auf einmal mit drin im Netz. Dann,
kannst du dich noch erinnern, wie wir den Osterholzer Stadtwerken mal vorgeschlagen haben in diesem einen Vortrag, wie man es wirklich machen müsste und wie wir total ausgelacht worden sind? Da war so eine Messe hier, da habe ich gesagt, wir müssen in 3 Stufen speichern, wir müssen eine Kurzzeitspeicherung haben im Gebäude, wir müssen in der Nähe des Travos
den Grid-Speicher,
den Quartierspeicher, haben, wo sehr viel Kilowattstunden überschüssig reingehen, die von den erneuerbaren Energie kommen, und wir müssen dann im Gewerbegebiet oder in einer etwas größeren Einheit einen strategischen Langzeitspeicher errichten auf Gasbasis. Mhm. Kannst du dich erinnern?
Mhm.
Wir sind alle aus. Das ist jetzt 18 Jahre ist das her, seit wir das vorgeschlagen haben.
Guck mal, jetzt, was haben sie in Farel jetzt gebaut?
Ja, in Farel haben sie den Speicher schon mal gebaut. Ja,
genau. Wie viel Megawatt kann der?
Der kann 2.000, 3.000 hat der, glaube ich.
Und das ist, welcher Japaner war das, glaube ich, ne? Die haben 25 Millionen mal eben so hier in Deutschland investiert.
Panasonic steckt dahinter.
Riesen, also ich glaube, 10 Container stehen da bei uns, wirklich.
Ich hab da die Feuerschutzberatung gemacht.
Ah, okay.
Weil keiner wusste.
Es ist aber ein Akku.
Das ist ein Akku,
Oder ein Gas.
Das ist ein Akku, der dient zur Netzstabilisierung.
Genau, die haben einmal Langzeitspeicher, glaube ich, ne? Also Feststoffbatterien und Lithium, glaube ich.
Genau.
Also 2 Kombinationen da drin.
Das ist ziemlich gut kombiniert, ist auch sehr, sehr gut geworden.
Ja, also es ist auch reine Monitor, also auch so ein Testspiel ist das gerade so.
Wenn wir diese Szenarien durchspielen würden, dann wäre die Energiewende auch unproblematisch, weil gerade ein Quartierspeicher hat den Vorteil, da können die Autos, die nachts kommen, aus dem Akku laden mit hohen Leistungen. Dann kann man da wirklich DC laden mit 150 kW oder 50 oder je nachdem, was das Auto kann. Aber das will einfach keiner hören. Und unsere Politik will das schon gar nicht hören. Das Wort Speicher taucht in der Politik überhaupt gar nicht auf.
Es taucht überhaupt nicht. Obwohl das eigentlich das Energieproblem ein Speicherproblem ist.
Ja, wir haben nichts anderes als ein Speicherproblem. Mhm. Weil Photovoltaikanlagen im großen Stil aufzubauen auf Freilandanlagen ist keine Tat. Eine 30-Megawatt-Anlage ist nach 8 Wochen in Betrieb. Mit Zaun, mit Videoüberwachung, mit Anschluss. Das sind Profis, die kommen, das sind weltweite Firmen, die agieren. Sowas ist heute total industrialisiert. Das ist überhaupt kein Thema mehr, 30 Megawatt irgendwo hinzustellen. Völlig egal, da wird eine Untergrunduntersuchung gemacht und dann läuft das gleich an, das Ganze. Wir haben einfach ein Problem der Speicherung und das will einfach keiner hören. Speicher kostet ja auch viel Geld. Mhm. Nee? Gut, da wird es auch noch Möglichkeiten geben, dass es günstiger wird. Nicht? Im Moment ist da jede Menge in der Pipeline, in den Laboren läuft eine Menge. Und wir beschäftigen uns ernsthaft mit Batterien erstmal knapp 10 Jahren. Ernsthaft. Eine Lithium-Ionen-Technik ist seit Anfang der 80er Jahre verfügbar. Über die Firma Sony kam es über die Videokameras war es notwendig, dass man was haben musste, was endlich funktioniert. Und das wird ja jetzt so sein, dank Elon Musk auch von Tesla, dass wir da sehr, sehr große Fortschritte machen. Nicht? Das Nächste, was kommt, ist die Natriumbatterie. Das wird kommen. Nicht? Und wir werden irgendwann bei Graphen landen. Das wird der letzte Schritt sein. Ne? Graphenbatterien, Ladeleistung ähnlich wie beim normalen Tanken, als wenn wir einen Diesel voll machen. Nicht? Das kommt ja alles. Ja, und wir sind in der Entwicklung jetzt. Der Verbrenner hat ja 140 Jahre Entwicklung hinter sich. So,
die haben wir ja gar nicht.
Die haben wir noch gar nicht. Nee. Nicht? Und wir machen gerade riesen Fortschritte in der Batterietechnik. Ne?
Im Porsche Museum in Stuttgart steht der erste Porsche, das war Elektroauto.
Ein Lohner Porsche ist das, kenne ich bestimmt. Genau. Ja.
Der konnte, glaube ich, 30 km/h und der hatte sogar eine ordentliche Reichweite.
80 Kilometer Reichweite hatte der.
Das war eigentlich ziemlich cool. Und dann kamen halt die Carl Benzes dieser Welt und haben
es günstiger gebaut.
Ja, der Verbrenner hatte.
Ja, aber mal noch zurück zum Speicherthema. Könnte ja doch auch sein, dass die Schweiz eine große Lobbyarbeit macht. Ich meine, ihr seid da oben im hohen Norden, aber wir hier unten, wir haben die Berge. Ja, und Pumpspeicherkraftwerk ist ein extrem lukratives Geschäftsmodell.
Das ist bei euch in der Schweiz mit Sicherheit sehr, sehr lukrativ. Da ist es ja auch einfach. Nicht? Aber
klar, natürlich. Höhe ist schon ein wichtiger Parameter.
Ja, Höhe ist bei Pumpspeicherung oder wenn du irgendwie oder Gewichte anheben, ist ja egal, was du machst. Da ist die Höhe halt entscheidend für die Energiedichte.
Das ist hier im flachen Land etwas schwieriger, was hochzuheben.
Nein, also der alte Spruch gilt ja hier, wir sehen also freitags, dass die Schwiegermutter sonntags kommt. Da können wir nichts dran ändern. Das ist leider so. Und deswegen, wir haben aber Wind. Niedersachsen ist der größte Erzeuger von Wind. Nein, also wir sind auch schon bilanziell sind wir autark hier. Und ja, wir werden es nach Bayern wahrscheinlich liefern, wenn die Leitung dann. Ich halte das für Unsinn, das hätte man anders lösen müssen. Aber die werden ja nun mal gebaut. Die Südling wird ja gebaut. Da geht ja kein, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das heißt, wir werden irgendwann, Bayern wird ungeliebterweise von den Norddeutschen
mal mit Strom versorgt.
Von den Preußen versorgt. Das werden die nie lustig finden.
Ja, außer sie bauen ihre eigenen Atomkraftwerke.
Ja, stimmt.
Das ist ja jetzt in der Planung. Ja, also ich kann mir.
Ja, aber den Müll, den kriegt ihr dann wieder.
Ja, genau. In Gorleben darf das wieder eingeführt
werden. Jetzt machen wir uns unbeliebt. Also,
du redest mit einem Atomkraftwerkgegner, der bei Brockdorf schon mitgemacht hat. Anfang der 80er.
Vorsicht.
Vorsicht, ich war am Zaun gekettet.
Okay. Und ich wag mich jetzt nicht weiter aus dem Fenster.
Und du möchtest von einem Wasserwerfer nicht getroffen werden. Nein, die blauen Flecke, das dauert lange, bis die wieder weg sind.
Die haben ja bei uns bei Stuttgart 21 mit dem Wasser.
Hast du auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Ja,
okay. Ja, ich war da nicht dabei, ja, aber es gibt Geschichten, da kann ich gut nachvollziehen, dass es nicht
also
ist.
Du hast es live erlebt. Ich habe es live erlebt und in der jetzigen Situation kann man sich streiten, ob man hätte weiterlaufen lassen oder nicht. Wir haben mit die sichersten Atomkraftwerke weltweit, das ist völlig klar. Aber man hat sich dazu entschieden, das wurde jetzt durchgeboxt und es
ist. Die Entscheidung muss man auch sagen, die war 2011, glaube ich. Ja,
ja, durch Fukushima kam die Entscheidung.
Genau. Ja. Ist schon eine Weile her.
Ja. Aber es, aus meiner persönlichen Sicht, wenn wir erneuerbare Energien wollen, dann müssen wir das Thema Atomkraftwerke angehen, nicht? Weil das Endlagerproblem ist nach wie vor nicht gelöst und das ist das größere Problem. Mhm. Natürlich produziert es kein CO2, wenn es läuft.
Ne? Technisch gesehen erstmal ja, ist alles richtig.
Du kriegst aus einem Kilogramm spaltbaren Material 240 Millionen Kilowattstunden.
Ja, das ist schon ein Argument.
Das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Das macht schon Spaß.
Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber ich sag mal, ich nehme einfach mal zwei Sachen zusammen. Wir haben die Kernfusion ja da oben im Weltall, ja, und wir haben das Übertragungsproblem in Form von Infrarot und UV und Photovoltaik ja auch gelöst. Das heißt, wir müssen zur Sonne kein Kabel legen, es kommt ja einfach zu. Und
genau.
Eigentlich haben wir ein cooles Transportproblem gelöst und wir haben das Kernfusionskraftwerk haben wir auch schon. Insofern ist Photovoltaik
und Gott sei Dank 150 Millionen Kilometer weg.
Genau, da geht nicht so viel schief.
Du könntest jetzt oben bei euch da so einen großen Leuchtturm hinbauen mit einem starken Lichtlaser und der schießt hier unten nach Süddeutschland das Licht wieder.
Über Mikrowellenstrahlung hat man ja aus dem Weltraum nachgedacht. Mhm. Große Photovoltaikkraftwerke im Weltraum und dann über einen Mikrowellenstrahl. Es ist ja auch möglich. Ne? Aber ich denke, die dezentrale Energieversorgung mit simplen Techniken, wie wir sie heute zur Verfügung haben, ist ausreichend. Wir kriegen damit die Energiewende hin.
Ja.
Das ist nicht das Thema. Und wenn die ganze Welt das dann irgendwann macht, weil die werden gucken ja alle auf Deutschland, ein Industrieland regenerativ zu versorgen, das ist
schon eine große Wette gerade.
Das ist eine große Wette, die wir hier gerade machen.
Ja.
So ein Land wie Guatemala auf links zu drehen und sagen, wir sind jetzt autark, das ist keine Tat, das ist kein Industrieland.
Genau.
Aber Deutschland als Hochindustrienation auf links zu drehen, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja. Und man muss dazu sagen, und wir sind ein Land, wo tatsächlich einen signifikanten Winter hat. Es gibt ja viele Länder in Afrika, da ist es dann nicht so schlimm,
Ja, die haben alle, die jenseits des 40. Breitengrades, also nach unten sind, die Richtung Null sich bewegen, die haben nicht das Heizungsproblem.
Die haben eher ein Kühlungsproblem.
Die haben ein Kühlungsproblem. Genau. Und Kühlungsproblem.
Und nahe Äquator hast du auch ziemlich lang über Sonne scheint, immer ziemlich klein.
Ja, du kannst nahe des Äquators Photovoltaik gar nicht bauen, weil da die Dinger zu einfach heiß. Nicht lange genug halten.
Ist zu heiß oder
der was Tod einer Photovoltaikzelle ist die Hitze. Und deswegen kannst du in der Sahara auch nicht unbedingt Photovoltaikzellen packen.
Aber die Chinesen habe ich jetzt letztens gelesen, die bauen doch in einer ihrer Wüsten da dieses 200 Gigawatt Solarpark
rein. Die wollen riesengroße Anlagen bauen. Die bauen auch im Himalaya, in 4000 Meter Höhe bauen die auch. Da haben wir immer Sonne, keine Wolken.
Schön kalt.
Immer kalt, alles gut. Natürlich kann man das machen. Man muss natürlich bei hohen Temperaturen oder Temperaturunterschieden, da altern die Module schneller. Das muss man dann abwägen, was man an Ertrag rausholt.
Die tauschen die einfach aus, wie so in einem Rechenzentrum die Festplatten. Da fährt einfach einer die ganze Zeit rum und
tauscht Festplatten aus. Ja, so wird es wahrscheinlich auch kommen. Ich meine, man muss natürlich die großen unbewohnten Gebiete nutzen, wenn man richtig groß Photovoltaik. Wir müssen ja auch auf Gasumsetzung irgendwann gehen. Nicht? Und dann braucht man,
also
braucht
Power, man einfach to Leistung,
Power to Gas, ja. Das wird ja kommen,
ja.
Nicht? Oder Power to irgendwas, aber Hauptsache, ja, eine Hauptsache, wir müssen ja eine strategische Langzeitspeicherung, und die heißt nun mal Wasserstoff, beziehungsweise methanisierter Wasserstoff, das heißt also mit CO2-Verbund, und wir müssen es, und das ist der Hammer, das wird noch, keiner hat das auf dem Schirm, CO2 muss aus der Luft wieder raus, damit wir hier lebenswerte Bedingungen schaffen für unsere nachfolgenden Generationen, ne? Für die sehe ich nämlich ziemlich schwarz. Ne? Jetzt kommen natürlich
es gibt so ein paar Forschercontainer, die so CO2 umwandeln Dinge machen, und natürlich
Climax, wenn du in der Schweiz
wenn du das wieder ins Gas reintust, dann hast du zumindest das, was du nachher verbrennst, vorher so wieder rausgezogen.
Das ist so, ne?
Und aber da sind die auch noch weit, das ist, ne, also da sprechen wir auch das E-Fuels und so Kram an, ne, also, aber das ist ja nicht in großen Massen produzierbar.
Nein, das wird sich auch nicht in großen Massen durchsetzen. Ja. Ne?
Kurze Frage, Holger, im Vergleich zu jetzt, so gibt ja diese Soja, also die Weise, wo du sagst, du machst da Öl, Industrieöl draus oder sowas, wo du sagst, da scheint ja die ganze einen ganzen Sommer Sonne auf dieses Soja fällt, und dann wandelst du nachher um und machst im Prinzip auch nichts anderes wie wieder Öl oder Erdgas draußen, dann ist ja wahrscheinlich so eine Elektrolyse mit Wasserstoff und Methanisierung wahrscheinlich wesentlich produktiver wie so ein Sojafeld, schätze ich mal.
Naja, bei diesen Sojafeldern haben wir ja das ähnlich wie mit den Maisfeldern das Problem, dass alle, die dagegen sind, sagen dann, hier geht's mit Lebensmitteln zur Sache,
und ja,
das
Monokultur,
wollen wir alles, Monokulturbildung und so weiter und so weiter. Das ist ja bei den Biogasanlagen letztendlich das Killkriterium gewesen, dass die eben zu viel Mais auch verbraucht haben.
Ja, klar, weil das aber da funktionierte auch, ne? Deswegen sind die auf Mais irgendwann, weil du dann ja auch eine saubere Anlage bekommst und nicht alles Mögliche da reinschmeißt.
So ist es.
Du brauchst ja irgendwas, aber damit
der
auch.
Der Wirkungsgrad der Fläche müsste eigentlich bei Photovoltaik mit Methanisierung besser sein,
so wie so
ein Maisfeld, oder?
Ja, weil wir haben wenn wir anfangen, Wasserstoff mit Photovoltaik herzustellen, brauchen wir keine Wechselrichter. Wir können direkt aus den Modulen
den Gleichstrom dann nutzen.
Die Gleichspannung direkt auf die Elektrolyseure geben. Da müssen halt Entwicklungen gemacht werden, dass der Wirkungsgrad steigt. Der ist im Moment sehr schlecht, also 50% ist der nur. Der muss hoch auf, ich vermute mal, dass wir auf 90% müssen, damit es sich lohnt. Weil wir hinterher ja wieder, wir müssen ja aus dem Wasserstoff auch irgendwann mal wieder
Das Energie ist auch wieder ein Verlust.
Ja, Brennstoffzelle. Ja, der Verlust ist auch 50%. Ja,
genau. Wenn beides, da hast du aber Wärme schon
da
mal.
Das ist
schon
mal, die Wärme als
kann man
Abfall,
noch nutzen. Ja.
Es sei denn, man kriegt diese Arbeitspunktregelung, was wir auch mal besprochen haben, wenn man das hinkriegen würde.
Verschiebbaren Arbeitspunkt.
Verschiebbaren Arbeitspunkt, das ist das große Problem bei den Brennstoffzellen.
Ich verstehe langsam, wie ihr Abende füllen konntet mit eurem
Ja, Abende?
Abende?
Wir haben aber gesagt, der Tag hat 36 Stunden.
Oder so.
Ja, nee, der Tag hat 36 Stunden gehabt.
Immer. Ja, Basti und ich, wir haben uns, wir hatten nie andere Themen, ne?
So, das war die erste Folge von Holger Laudelei und uns. Und die nächste, also den Teil 2, den bekommt ihr dann in 2 Wochen zu hören. Also, viel Spaß dabei und bis denn.
Und wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.